Der Hafen, vor dem die Santa Magdalena vor Anker ging, verdiente diese Bezeichnung nicht. Es handelte sich um eine Garnison des Johanniterordens, landeinwärts umringt von Palisaden aus Holz. Im Inneren gab es ein paar Gebäude aus Basalt und eine Unzahl hölzerner Baracken und Zelte. Zu Sagas Überraschung legte Karmesin dem Hafenmeister eine Urkunde vor, die sie als Gesandte des Heiligen Vaters auswies. Sagas Augen wurden vor Erstaunen immer größer, als der Ritter alles Nötige veranlasste, um den Frauen eine Weiterreise zu ermöglichen. Ihr erstes Ziel war die Festung Margat, bestmöglicher Ausgangspunkt für eine Reise zum Krak des Chevalier, jener Burg, von der der Gesandte auf See gesprochen hatte. Jenseits davon, im Nirgendwo heidnischer Einöde, wüteten Gachmoret und seine Getreuen. Doch bevor Saga und die anderen ihre Reise fortsetzen konnten, hieß es Abschied nehmen. Mehr als die Hälfte der 200 Frauen waren bereits auf Zypern geblieben. Kaum 60 Mädchen hatten die Reise ins Heilige Land fortgesetzt. Nun bekamen sie Gelegenheit, sich einer Johanniterkarawane nach Antiochia anzuschließen. Dort galt die Herrschaft der Christen als gesichert und die Zahl der Frauen war wie in allen Kreuzfahrerstaaten gering. Zu viert machten sie sich im Gefolge mehrerer Johanniter auf den Weg nach Margat. Saga hatte sich entschieden, Violante bis zum Ende ihres Weges zu folgen. Zum einen aus einer bizarren Neugier heraus, aber auch weil eine innere Stimme ihr zuraunte, dass es ihre Bestimmung war, das Ende von Violantes Wahnsinn mit eigenen Augen zu erleben. Sie kamen bald in eine weite Landschaft, über der sich Margat auf einem Bergbuckel erhob. Die Johanniterburg selbst bot einen einschüchternden Anblick. Vollständig aus schwarzem Basalt errichtet, aber hell verfugt, thronte die Festung über einer Ansiedlung an der Nordseite des Berges. Nirgends gab es Verzierungen. Die feste Margat war zu einem einzigen Zweck errichtet worden. Von hier aus sollte Krieg geführt werden. Während Nonnen sich der geschwächten Jorinde annahmen, wurden Karmesin, Saga und Violante zum Großmeister der Johanniter geführt. Er empfing sie in einem schmucklosen Saal. Karmesin zückte einmal mehr ihr päpstliches Dokument. Nach einem langen Gespräch wurde entschieden, dass am nächsten Morgen ein Trupp mit ihnen zum Krak des Chevalier aufbrechen sollte. Der Großmeister beschwor indes die Risiken eines solchen Weges herauf und berichtete von Überfällen. Für die Nacht wurden sie in kargen Gästequartieren untergebracht. Jeder erhielt eine eigene Kammer und Saga entschied, sich früh schlafen zu legen. Als sie erwachte, schlug die Glocke der Burgkapelle 11. Saga wälzte sich eine Weile auf ihrem Lager umher, ehe sie auf den Gedanken kam, Karmesin aufzusuchen. Die Konkubine hatte sich in den vergangenen Tagen seltsam distanziert verhalten, sogar Jorinde gegenüber. Sie schien sich Sorgen zu machen, und es irritierte Saga mit jedem Tag mehr, dass Karmesin ihr nichts von dem Schriftstück erzählt hatte. Saga lief zu Karmesins Tür und klopfte an. »Ich bin's, Saga!« Von innen wurde entriegelt. Zu Sagas Erstaunen war Karmesin angekleidet. Sie trug eine Hose aus Wildleder und ein Wams. Ihr rabenschwarzes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gerafft. Zwei Talgkerzen spendeten zuckendes Licht, als Saga sich durch den Türspalt zwängte. »Du bist noch angezogen?« »Ich war bei Jorinde«, sagte Karmesin. »Wie geht es ihr?« »Sie wird nach Zypern zurückkehren.« »Gott sei Dank. War es schwer, sie zu überreden?« »Es war ihr eigener Entschluss. Das Kind ist ihr wichtiger als Violante.« »Ich wünschte, du und ich, wir wären genauso vernünftig. Doch ohne mich und meine Befugnisse wird Violante in diesem Land keinen weiteren Schritt machen. Sie braucht mich, und das weiß sie.«
»Ihr scheint euch plötzlich besser zu verstehen, du und die Gräfin.« »Wusste sie von dem Freibrief des Papstes?«
»Viel früher hätte ich das Dokument niemandem zeigen können«, sagte Karmesin, »weil es vor ein paar Tagen noch gar nicht existiert hat. Ich habe es selbst geschrieben.«
»Was?«
»Ein Schriftstück zu fälschen ist ein Kinderspiel, wenn man weiß, worauf man achten muss. Und wenn man das richtige Siegel besitzt.«
Saga neigte den Kopf. »Aber warum tust du das? Für Violante?«
»Nicht für Violante. Nur für dich. Wenn du jetzt umkehren würdest, würde es niemals zu Ende sein. Viel mehr als für mich oder Jorinde ist es wichtig für dich, dass es wirklich vorbei ist. Oder nicht?« Saga starrte sie an, völlig perplex, dass sie in Karmesins Worten ihre eigenen Gedanken wiederfand. Ihre Vermutungen darüber, dass der Lügengeist sie vielleicht in Ruhe lassen würde, wenn dies alles endlich ausgestanden war. Und die Gewissheit, dass es einen Abschluss gab für das, was sie seit so langer Zeit durchmachte.
Vielleicht war das eine fixe Idee. Aber warum war dann Karmesin zum selben Schluss gekommen? »Wenn wir Gachmoret finden«, sagte die Konkubine, »wird es vorüber sein, auf die eine oder andere Weise. Ich möchte wissen, wie es ausgeht. Aber du, Saga, du musst es wissen. Sonst wirst du niemals Ruhe finden.« »Glaubst du, dass wir lebend von dort zurückkehren?« »Ich werde tun, was ich kann, damit wir alle am Leben bleiben.« In Sagas Augen brannten Tränen. »Das wird nicht leicht werden.« Am nächsten Morgen brannte die Sonne unbarmherzig vom Himmel herab. Ein Trupp von 10 Rittern, erfahrene Kämpfer in zahllosen Schlachten, würden die drei Frauen begleiten. Als der Trupp bereit zur Abreise war, umarmte Karmesin Jorinde sehr lange und flüsterte ihr etwas ins Ohr, das die junge Adelige unter Tränen lächeln ließ. Violante verabschiedete sich als Nächste. Zuletzt kam die Reihe an Saga. In vielerlei Hinsicht hatte Jorinde ihr von allen am nächsten gestanden. Nie hatte es geheime Motive für irgendetwas gegeben, das Jorinde tat, im Gegensatz zu allen anderen mit ihren wechselnden Loyalitäten und verborgenen Zielen. Ihre Bescheidenheit und Scheu war niemals Maskerade gewesen. Sie war immer nur sie selbst, auch jetzt, mit tränennassem Gesicht und Augen, aus denen tiefe Trauer über den Tod ihres Sohnes und das Schicksal so vieler Mädchen, aber auch unverwüstliche Hoffnung strahlten. Saga und sie hielten einander lange im Arm. Beide weinten ganz offen. »Ich wünschte«, begann Saga schließlich, aber Jorinde legte ihr lächelnd eine Fingerspitze auf die Lippen. »Psst, wir sehen uns bald wieder. Kein Grund, einen Abschied für immer daraus zu machen. Ich werde dich vermissen. Ich wäre euch nur eine Last, auch ohne das hier«, sie streichelte ihren Bauch. »Zu allzu viel bin ich nie zu gebrauchen gewesen, fürchte ich.« »Sag das nicht. Ohne dich hätte ich vielleicht alles aufgegeben.« Jorinde lächelte. »Das hast du. Mehr als einmal. Aber nie für immer, weil es eben nicht nur um mich ging, sondern auch um andere. Niemand hat mir das immer wieder so klar gemacht wie du.« »Auf Wiedersehen«, flüsterte Jorinde. »Bleib gesund und wage ja nicht, Lebwohl zu sagen. Du kommst zurück, hörst du? Du kommst zurück.« »Bis bald, Jorinde«,